Das Votum über die ganze Passionszeit lautet: Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wir haben darüber letzte Woche ausführlich nachgedacht, über dieses Votum. Und ich dachte, ich bleibe mal dabei, in der Passionszeit immer wieder diesen Text vom Sündenfall mit dem, was daraus folgt, dann in einzelnen Teilen wieder in Erinnerung zu bringen und dem dann jeweils einen neutestamentlichen Text gegenüberzustellen. So hören wir jetzt aus 1. Mose 3, die Verse 9 bis 15. Nachdem also die Sünde geschehen war und der Mensch auf einmal seine Nacktheit sah und sich vor Gott versteckte, lesen wir jetzt Folgendes. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach: Wo bist du? Und er antwortete: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum versteckte ich mich. Und Gott sprach: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Da erwiderte Adam: Die Frau, die du mir zugesellt hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott der Herr zu der Frau: Warum hast du das getan? Die Frau antwortete: Die Schlange betrog mich, sodass ich aß. Da sprach Gott der Herr zu der Schlange: Weil du das getan hast, seist du verflucht vor allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Wir hören das Evangelium aus Lukas 13, die Verse 10 bis 17. Jesus lehrte in einer Synagoge am Sabbat. Und siehe, eine Frau war da, die hatte seit 18 Jahren einen Geist, der sie krank machte. Und sie war verkrümmt und konnte sich nicht mehr aufrichten. Als aber Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sprach: Frau, du bist erlöst von deiner Krankheit. Und legte die Hände auf sie, und sogleich richtete sie sich auf und pries Gott. Da sagte der Vorsteher der Synagoge, denn er war unwillig, dass Jesus am Sabbat heilte, und sprach zum Volk: Es sind 6 Tage, an denen man arbeiten soll, an denen kommt und lasst euch heilen, aber doch nicht am Sabbat. Darauf erwiderte ihm der Herr: Ihr Heuchler, bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe los und führt ihn zur Tränke? Musste dann nicht auch diese, die doch eine Tochter Abrahams ist, die der Satan schon 18 Jahre lang gebunden hatte, am Sabbat von dieser Fessel gelöst werden? Und als er das sagte, schämten sich alle, die gegen ihn waren. Und alles Volk freute sich über alle herrlichen Taten, die durch ihn geschahen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir bedenken in diesen Wochen die Passion Christi, also sein Leiden. Und ich hatte letzte Woche schon gesagt, dass seine Leiden sehr vielfältig waren. Also zum Beispiel Oberflächlichkeit der Menschen, die am eigentlichen Kern ihrer eigenen Feste ganz vorbeigingen. Da war kein Dank für die Gnade Christi, für seine Hilfe, sondern Kritik. Also es ist uns ja auch schon schwer, man leidet dann darunter, ne? Wenn man etwas Gutes tun wollte, getan hat und dann erntet man dafür auch noch Kritik. Das ist bitter. Es war ja hier Sabbat. Die Gemeinde war versammelt in der Ruhe Gottes. Es war das Gedenken an Gottes Ruhe in der Schöpfung. Warum ruhte Gott? Kinder sagen immer zuerst, weil er die Schöpfung gemacht hatte, musste er ausruhen. Ich glaube das nicht, sondern der Hebräerbrief sagt es auch, weil alle Werke fertig waren, weil Gott die Welt geschaffen hatte und dann dieses Urteil sprechen konnte, siehe, es war sehr gut. Da war nichts hinzuzufügen. Und da herrschten Friede und Harmonie. Das war die Ruhe des siebten Tages. Aber nun saß also in der Synagoge dort eine Frau mit ihrem krummen Rücken und erinnerte die ganze Synagogengemeinde daran, dass es einen Bruch gegeben hatte. Denn das war nicht sehr gut, nicht, mit dem Buckel. Ein Bruch durch die Sünde, durch die Opposition der Menschheit gegen Gott, da war eine Schleuse geöffnet worden, die so viel Böses hineinspült. Krankheit, Leiden aller Art, Entzweiung zwischen den Menschen, Krieg und Tod in die Welt hineingespült. Gottes Fluch, der auf der Welt lastet. Wirklich lastet. Dass Menschen gebeugt werden. Es ist nicht mehr sehr gut in der Welt. Und jede Krankheit und jedes Leid erinnern schmerzhaft daran. Und sie sprechen gar nicht gegen unseren Glauben, sondern sie bestätigen immer wieder das, was Gottes Wort sagt. Das müssen wir den Menschen wirklich sagen, wenn sie das immer fragen. Nicht? Warum lässt Gott das zu? Und man sagen, es bestätigt genau, was die Bibel sagt. Die Bibel ist ja nicht ein Buch, wo nur schöne Dinge drinstehen und ein bisschen Sahne drüber gemacht wird über ein Leben, was an sich schon schön ist. So ist das hier bei uns in Europa. Wir sind alle so abgesichert und satt. Und dann denkt man noch ein bisschen Religion als Zuckerguss obendrauf. So ist es ja nicht. Die Bibel ist ja ein ganz ernstes Buch. Nah dran an der Wirklichkeit. Viel näher, als viele das denken. Der Mensch, wir haben das in der Geschichte vom Sündenfall ganz klar vor Augen, folgt nicht der Stimme Gottes, sondern der des Verführers. Der Mensch lehnt sich auf gegen diese Herrschaft Gottes, die eine so milde Herrschaft ist. Nicht Gott, der stellt alles zur Verfügung, setzt nur eine Grenze. Jetzt beugt sich der Mensch nicht diesem einen Gott, sondern er beugt sich einer anderen Logik, der Logik des Verführers. Und nun musste er unter der Herrschaft und unter dem Joch dieser Wirklichkeit leben, bis heute. Aber wir haben ja in der alttestamentlichen Lesung auch gehört, dass Gott dem Satan in Gestalt dieser Schlange, ein schönes Bild, als dem Urheber aller Opposition und Sünde nun sein Gericht ankündigt und sagt, der wird dir den Kopf zertreten. Die teuflische Herrschaft über die Welt, über alle daraus fließenden Fluch, das alles soll einmal ein Ende haben, das steht ja dort. Gott wird einen Erlöser senden, geboren von einer Frau. So lautet von Anfang an die Verheißung. Und jetzt war also Jesus mitten unter die Menschen gekommen, ist dort in der Synagoge und ruft diese Frau, um ein deutliches Zeichen zu geben, dass er es ist. Nicht? Die Heilung dieser verkrümmten Frau war ein Beleg für seine göttliche Vollmacht und dafür, dass die Erfüllung der Verheißung Gottes jetzt mitten unter sie getreten war. Und anstatt zu jubeln und endlich wirklich Sabbat feiern zu können, Ruhe und Friede, zu wissen, er wird es alles wiederbringen, klagten sie nun über den Bruch des Sabbatgebotes. Merkt ihr, wie blind das ist? Da hängen sie an ihren Regeln und dem, was sich da alles so aufgebaut hat, an religiösem Getriebe, und sie merken nicht mehr, worum es eigentlich geht, worauf das eigentlich weist. Und wie oft ist es auch so unter uns, wie traurig ist das? Die Geschichte ist vielschichtig und sinnbildlich, und ich habe drei Teile. Jesus sah die Frau, er rief die Frau und er heilte die Frau. Das kann man sich ganz gut merken. Jesus sah die Frau. Warum eigentlich sah er diese Frau eigentlich an? Ich hatte gedacht, wenn ich zum Beispiel Synagogenvorsteher gewesen wäre, ist ja nicht so weit weg, also der verantwortliche Geistliche, hätte ich nicht vielmehr die ganzen jungen Männer und Frauen gesehen, die da so kräftig jung und frisch in der Blüte ihrer Zeit sitzen, von denen was zu erwarten war, wo man sagt, das ist die Zukunft unserer Gemeinde, nicht die jungen Leute, die gerade heiraten, die Kinder bekommen haben, das Schöne, das Gelingende, das Unbeschwerte, darauf richten wir den Blick. Und wenn Gemeinden einen Gemeindebrief herausgeben oder einen Katalog, manchmal gibt es Gemeinden, die haben das Geld, die lassen es drucken, so hochglanzmäßig, ach, da ist oft immer das schöne Gelingende. Nein, aber Jesus nicht. Er war nicht gekommen, das schöne Leben zu sehen. Die Glanzseiten. Dafür hatte er die Herrlichkeit beim Vater nicht verlassen. Nein, er wollte das Elend sehen. Er wollte die Niederlagen sehen, die Brüche im Leben, woran wir leiden. Er kam für Sünder, für die Beladenen. Gott will dein Elend sehen. Das ist ja mal ein ernster, wichtiger erster Gedanke. Er will dein Elend sehen. Was hat er denn genau gesehen dort in dieser Frau mit ihrer Krankheit? Ich möchte auch hier das sehr sinnbildlich mal lesen. Also ich glaube, das ist eine Geschichte, die einfach wörtlich mal zu verstehen ist. Nicht? Er hat diese kranke Frau geheilt mit ihrem krummen Rücken, aber da steckt ja viel mehr drin. Denn sie war ja ein Mensch, der nicht mehr zum Himmel blicken konnte. Kann man sich ja vorstellen, nicht? Wenn der Rücken von Rheuma oder anderem so gebeugt ist, du kannst nicht mehr zum Himmel aufblicken. Und das hat eine tiefe Sinnbildlichkeit. Geht es dir vielleicht so, dass du den Himmel nicht mehr siehst? Manche Menschen werden ja von so tiefen Enttäuschungen, von Verletzungen so runtergezogen, dass sie einfach überhaupt gar kein Gottvertrauen mehr haben. Da ist nichts mehr, da ist alles erstorben. Man krebst nur noch herum durchs Leben und hat den Blick nach unten. Oder vielleicht ist bei anderen so, dass sie so sehr an diese Welt gebunden sind. Ist ja auch ein Sinnbild, denn die guckt immer auf den Boden, auf die Erde. So sehr an die Erde gebunden, an diese Welt, an ihren Erfolg, an ihre Karriere, an ihren Besitz. Da muss noch das Haus gebaut werden, da ist noch dies, da muss das noch erledigt werden. Die Ehre, die eigene, was sollen die Leute denken? Dass es auch noch ein anderes Leben gibt. Eine andere Dimension außer diesen irdischen Dingen wissen sie gar nicht, sehen sie gar nicht, können sie gar nicht wahrnehmen, haben sie keinen Blick dafür, immer nur runtergerichtet, dass es ein Leben nach diesem Leben gibt, kein Gedanke daran. Viele sind vielleicht deswegen so gebeugt in ihren Gedanken, weil sie ständig einer antichristlichen Propaganda ausgesetzt waren und ganz vergiftet sind. Ist immer wieder hineingestreut worden, durch die Eltern schon, dass das alles dummes Zeug ist und Vorsicht und ja nicht und wir halten uns da fern. Wir sind ja aufgeklärt, wir sind ja moderne Menschen mit einem aufgeklärten Weltbild, sodass die Abwehr gegen jeden Gedanken an Gott sofort einsetzt, sobald das Thema auch nur am Rande irgendwie auftaucht, nicht bei vielen Menschen so. Taucht das Thema irgendwie auf und sofort ist da die Hand im Nacken, die es runterdrückt und sagt, guck da ja nicht hin, beschäftige dich lieber mit der Realität, nicht? Gebeugt. Interessant, dass am Ende der Geschichte es heißt, die hatte der Satan gebunden, schon 18 Jahre lang. Ich will jetzt nicht sagen, jede Krankheit, jeder krumme Rücken ist da, hat so eine Ursache. In diesem Falle war es so, ich will nicht daran zweifeln, es ist nicht in jedem Falle so. Aber wenn man die Geschichte mal in sinnbildlicher, übertragener Weise liest, dann ist es wirklich in jeder Hinsicht so. Denn ob das jetzt eine antichristliche Propaganda ist, die einen Menschen so vergiftet hat, dass kein Gedanke an Gott mehr Raum in ihm finden kann, ist das genauso teuflisch wie das andere, wenn er gebunden ist an die Dinge dieser Welt, in Gier zum Beispiel, Erfolgssucht oder vielleicht auch, wenn das Gewissen beschwert ist. Denn auch das ist ein teuflisches Werk, dass manche Menschen ihren Blick nicht frei zum Himmel erheben können, weil sie um ihre Schuld wissen und deswegen instinktiv Gott meiden. Wie Adam. Wie Adam. Da merkt er auf einmal, oh, ich bin nackt. Und da sucht er das Gebüsch, da sucht er nicht Gott. Aber diese Flucht ist natürlich sinnlos gewesen, damals im Garten Eden genauso wie heute. Einmal müssen wir ja Gottes Ruf folgen. Der ruft, Adam, wo bist du? Und da kann Adam das nun nicht länger verschweigen. Also muss er heraus. Er muss heraus aus seinem Versteck, als Gott ihn zur Rechenschaft zieht. Und wenn am Ende dieser Zeit zum Klang der Posaune, wie die Bibel das so beschreibt, nicht die Himmelsposaune, wer weiß, wie das klingt, keine Ahnung, aber man wird es dann nicht überhören. Wenn dann zur Himmelsposaune Gottes Ruf ertönt zum Gericht und er die Menschen vorlädt, dann wird keiner davonkommen. Und dann schützen auch die Gräber nicht. Und die laute, trotzige Behauptung von vielen Menschen, mit dem Tod ist alles aus, die wird ihnen dann nicht helfen, weil sie dann merken werden, es ist eben nicht alles aus. Dann müssen sie aus den Gräbern, weil Gott ruft, der Himmel und Erde geschaffen hat, der uns einen Leib gegeben hat und seinen Lebensatem da hineingehaucht hat, der uns eine Seele geschaffen hat mit Gefühlen, eine Gedankenwelt, das sind ja alles unfassbare Dinge, Wunder. Und ein Körper, der wird nicht verlegen sein, dieser Gott wird nicht verlegen sein, die Toten aus den Gräbern herauszurufen. Und wer das meint, der hat ein ganz klägliches Bild von Gott, was völlig lächerlich ist. Gott wird nicht verlegen sein, die Toten aus den Gräbern zu holen. Und wer das denkt, der hat noch überhaupt gar nicht angefangen, überhaupt auch nur eine Spur realistisch über Gott nachzudenken. Nein, die Bibel sagt es gibt diesen schrecklichen Ruf zum Gericht, ob wir das nun glauben oder nicht. Und wie schwer wird es den Menschen werden, die ihr Leben lang auf der Flucht vor Gott zugebracht haben, dass sie dann auf einmal vortreten müssen und müssen in das Angesicht Gottes schauen. Das wird gruselig. Aber wir sehen jetzt hier in dieser Geschichte, dass es noch einen anderen Ruf Gottes gibt als den zum Gericht. Denn Jesus hatte in dieser Synagoge diese Frau ausgemacht, in ihrer Not. Das finde ich erstaunlich, denn die saß da so gebückt, kann ich mir vorstellen, dass man sie eigentlich gar nicht sah. Die anderen saßen aufrecht, mit ihren schönen Frisuren und Hüten, und dahinter das kleine Weiblein, stelle ich mir so vor, niedergebückt, kaum zu sehen in ihrer Bank. Jesus sieht auch dich, er sieht mich, er sieht uns alle, wie wir da verkrümmt, in uns selbst eingekrümmt sind, gebückt von Schuld, von Zweifel, von Ärger, von allen möglichen Lasten des Lebens gebückt, und er sieht dich. Und er sah die Frau und ruft sie zu sich, und das war eben ein Ruf der Gnade, ne? Dass sie vortreten durfte zu Jesus und er sich ernsthaft mit ihr beschäftigen wollte. Aber es war bestimmt totenstill, der zweite Punkt. Jesus rief die Frau. Ich könnte mir das vorstellen, wie in der Synagoge man eine Stecknadel fallen hören konnte. Alle Augen waren jetzt auf die Frau gerichtet. Vielleicht wäre sie lieber im Boden versunken, als vorzutreten. Also wenn man irgendein Handicap hat, dann will man damit ja nicht gerne im Mittelpunkt stehen. Ist mir jetzt die Woche so gegangen. Ich hatte jetzt von Montag an so heftige Rückenschmerzen hier im Lendenwirbelbereich, konnte ich auch nicht verbergen. Ist dann so ein Schmerz manchmal, der da schießt. Und dann verzieht man das Gesicht und dann kriegt man so viele mitleidige Blicke. Nicht? Ach, die Leute, dann tut einem dann leid und dann geben sie ihre Kommentare und man will das gar nicht. Also vielleicht gibt es Menschen, die das auch genießen, wenn sie mit ihren Zipperleiden und Krankheiten sich in den Mittelpunkt stellen können. Mir geht das nicht so. Also ich bin da anders gestrickt. Also wenn jemand zum Beispiel sagen würde, guck mal, der Trima sitzt da im Schneidersitz wie ein 18-Jähriger auf dem Boden, da würde man das vielleicht genießen, aber noch nicht, wenn die Leute sagen, oh Mann, das sieht ja böse aus, da tut mir ja leid, also der arme Kerl. Tja, das Alter macht vor keinem Halt, nicht, was man schon alles hört. Das ist ja nicht die Aufmerksamkeit, die man sucht. Und jetzt hatte also Jesus diese Frau gerufen aus ihrer Bankreihe, sollte sie nun vor aller Augen nach vorne gehen mit ihrem krummen Rücken. Heraustreten und alle sahen das und sahen ihr Elend. Ist für die Frau unangenehm, wisst ihr, aber für die Synagogengemeinde auch. Dass Jesus jetzt aus all diesen Leuten ausgerechnet dieses jammervolle Bild in den Mittelpunkt stellt, ist ja auch für die Synagogengemeinde irgendwie komisch, oder? Vor allen Dingen, weil sie ja vor Augen gestellt bekommen ihre eigene Ohnmacht. Keiner hatte ihr helfen können. Da war das Schöne und das Bemühen und alle Erfolge am Ende. Da war nur die Ratlosigkeit, nicht? Und der signifikante Beweis dafür, dass diese Welt im Argen liegt, und zwar alle. Ja, die Frau hatte den krummen Rücken. Aber wisst ihr, wir haben im jüdisch-christlich geprägten Europa durch diese Verkündigung eine ganz andere Sicht bekommen auf Krankheit und Elend und Behinderung. In Indien heißt es ja, das ist Karma. Da wirst du schon selber schuld sein, wenn du einen krummen Rücken hast. Wer weiß, was du in deinem vorherigen Leben angestellt hast. Da muss man es tragen, nicht? Da muss man es eben tragen. Es ist im jüdisch-christlichen Kontext entstanden, dass die Menschheit begreift, das ist ja unser aller Problem. Es ist ja nicht das Problem dieser einen Familie, wenn sie ein behindertes Kind hat. Es ist ein Menschheitsproblem. Und deswegen sind wir alle verantwortlich. Das muss man den Menschen wieder sagen, weil sie es vergessen haben, dass das allein aus jüdisch-christlichem Gedankenhintergrund kommt. Diese Welt ist unter dem Fluch Gottes als ein Ergebnis der Sünde und wir haben alle das Problem. Es ist nicht das Problem dieses einen oder jenen Menschen, wenn er mit schwerer Krankheit niedergedrückt ist oder wenn eine Ehe zerbricht. Es ist immer unser aller Problem. Und Jesus stellt deswegen diese Frau in den Mittelpunkt hinein und ruft sie heraus. Was war mit ihr? War sie vielleicht innerlich sehr aufgewühlt? Ich weiß es nicht. Vielleicht hatte sie die Hoffnung schon ganz lange aufgegeben, dass ihr noch irgendwie geholfen werden könnte. Aber auch heute ruft Jesus noch die Menschen, damit sie mit ihrem Elend zu ihm kommen und nicht mit ihren Erfolgen. Da ist vielleicht auch jemand im Gottesdienst, die Frau war ja sicher jeden Sabbat da gewesen, ist jemand so oft im Gottesdienst, aber es kommt einfach keine Freude ins Leben. Es kann sein, man kann religiös teilhaben am Gemeindeleben und es ist keine Gewissheit im Glauben, es ist kein froher Blick zum Himmel vorhanden, kein fröhliches Leben aus dem Segen Gottes, keine Vorfreude auf die verheißene Herrlichkeit. Es gibt auch viele Christen, die haben einfach Teil an dem, was so läuft, nicht? Aber der Blick zum Himmel fehlt. Oder man trägt schwer an sich selbst. Man geht immer hin, aber man trägt an seinen Fehlern und Sünden. Man wird bekloppt. Immer gebeugt, immer in sich eingekrümmt. Oder man ist Teil der Gemeinde, aber man kann nichts beitragen zum Werk des Herrn. Was hätte die Frau beitragen können mit ihrer totalen Verkrümmung? Die konnte nicht viel helfen. Die brauchte ja selber Hilfe. Und wie viele Menschen hat der Teufel unter sein Joch gebeugt, zum Beispiel in der ständigen Anklage und dem vernichtenden Urteil, ich bin ja nichts, ich kann ja nichts, die anderen können es alle, ich aber nicht, da ist man gebeugt. Oder das Joch kann auch darin bestehen, dass jemand immer in dieser Spirale denkt, die Welt ist schlecht, die Menschen sind ja schlecht, es lohnt sich ja nicht, noch irgendwas zu wagen, am Ende ist alles sinnlos. Oder? Es gibt viele Menschen, die mit dieser Beugung leben, dass letztlich alles sinnlos ist. Egal, wo du dich wiederfindest. Oder vielleicht ist es auch noch etwas ganz anderes, was deinen Rücken beugt oder dir die Sicht des Himmels raubt. Jesus ruft dich mit einem gnädigen Ruf. Er ruft dich, dass du aufstehst, aus dem Fluch der Sünde und des Todes herausgehst zu ihm, der dich befreit. Wie traurig wäre das gewesen, wenn die Frau gesagt hätte, nee, ich gehe da jetzt nicht vor. Ist mir peinlich. Geh hinten raus zur Synagoge, Hintertür. Wisst ihr, wir haben ja bei den Thementagen darauf verzichtet, einen Aufruf zu machen nach vorne. Bei vielen Evangelisationen ist das ja so, ne? Da kommt der Ruf zum Glauben, dann soll man vortreten. Wie gesagt, wir machen das nicht, wir lassen den Menschen so einen Freiraum. Es gibt dieses Gebet, man kann das still mitbeten. Das Gebet liegt auf dem Tisch, wer es zu seinem Gebet machen will, kann das tun. Es bleibt etwas verborgen. Ich fand das auch gut. Aber wenn Jesus ruft, weißt du, du kannst nicht immer verborgen bleiben. Du musst das schon mal klar machen und das ist irgendwann dann auch mal eine öffentliche Sache. Und sagt, ja, ich gehe hin und ich bekenne mich dazu, musst du zu deinem Heiland schon gehen und sagen, ja, hier bin ich mit meiner verkrümmten Wirbelsäule oder was es auch ist in deiner Seele. Er ruft dich, dass du zu ihm kommst. Und dann durfte sie erfahren, dass er wirklich derjenige ist, der den Fluch der Sünde weggenommen hat, die Gefangenen frei macht. Er ist es, den Gott verheißen hat. Der Einzige übrigens, der mit uns fertig wird. Wir werden nicht miteinander fertig in der Gemeinde. Manchmal noch nicht mal in der Familie wird man miteinander fertig. Manchmal Geschwister nicht, weil sie so verschieden sind. Da liegen Welten dazwischen. Und wir werden auch mit uns selber nicht fertig, aber Jesus wird mit uns fertig, möchte ich sagen. Jesus wird mit dir fertig, wenn du selber nicht fertig wirst mit dir, Jesus schon. Und da ging sie zu ihm und wurde heil. Der letzte Punkt ist ganz kurz, der dritte, Jesus heilte die Frau. Und was hier so ganz nebenbei erzählt wird, bei Lukas klingt das ja, als hätte es nichts gekostet. Nicht? Da kommt sie, Jesus legt die Hände auf sie und sogleich richtet sie sich auf. Wie schön. Man muss die Bibel immer ein bisschen im Zusammenhang lesen, dann wird man merken, sie rückt das ins rechte Licht. Denn der Prophet Jesaja bezeugt es und die Apostel nehmen es auf. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist ja kein Spiel, dass Jesus diese verkrümmte Frau, die unter der Herrschaft des Teufels nun so lange gelitten hatte, befreit. Das ist ja kein Spiel, sondern durch seine Wunden. Also als Jesus den Kreuzweg geht nach Golgatha, da ist sein Rücken so gebeugt unter der Last dieses Kreuzes, niedergedrückt, von den römischen Geißeln schon ganz zerschunden und aufgerissen. Da trug er unsere Last, da trug er den Fluch und das Gericht Gottes über dieser Welt. Ganz tief gebeugt. Und er ging freiwillig unter dieses schwere Joch, dass er uns daraus befreit. Das war ihm teuer. Das war nicht billig, einfach so nebenher, komm mal her, du arme Frau, und jetzt sei gesund. So könnte man es lesen, aber nicht, wenn man die Bibel insgesamt kennt. Nein, es war ihm teuer, uns aus unserem Jammer zu reißen. Und es geht hier überhaupt nicht darum, das will ich dir ganz deutlich sagen, es geht hier überhaupt nicht darum, ob du das verstehst. So viele Menschen scheitern daran und kommen nicht zu Jesus, der sie heilen könnte, weil sie sagen, verstehe ich nicht, warum soll der für mich leiden? Es geht nicht darum, ob du das verstehst, es geht darum, ob du es glaubst für dich. 100.000 Dinge machst du jeden Tag und nutzt sie, die du nicht verstehst. Und wenn ihr rausgeht und in euer Auto steigt und nach Hause fahrt, erklär das mal deinem Ehepartner, wie das ganze Ding funktioniert. Du weißt es nicht. Wie bekloppt ist das denn, dass Gott seine Gnade anbietet und sagt, ich will euch heil machen, durch seine Wunden seid ihr heil. Dann stehen die Leute da mit ihrem kaputten, verkorksten, katastrophalen Leben, wo keine Hoffnung und nichts ist, wo man nur gebeugt geht. Und wisst ihr, dass der Blick in den Staub, den die Frau hat, das ist auch ein Sinnbild. Denn da sagt Gott am Anfang der Bibel, du bist Staub und sollst zu Staub werden. Das ist ein Sinnbild des Grabes. Dahin sind die Blicke gerichtet. Unser ganzer Blick, unser Leben lang, ist nur darauf eigentlich letztlich gerichtet, dass wir sterben werden. Ist es so? Und da ruft Jesus dich zu sich und sagt, ich will dir den Rücken gerade machen, dass du den Himmel wieder siehst. Und dann stehen die Leute da und sagen, verstehe ich nicht. Was verstehen wir denn überhaupt von diesem Leben? Nichts. Sitzt ihr alle da und schaut hier vorne hin auf das Altarbild und keiner versteht, warum wir dieses Bild sehen können, unser Gehirn, das da zusammensetzt. Verstehst du irgendwas? Die Menschheit ist so besoffen davon, dass sie intelligent und schlau ist und alles erforscht. Wir wissen nichts. Und am entscheidenden Punkt des Lebens, wo es um Himmel oder Hölle geht, um Leben und Tod, um Krankheit und Gesundheit, um diese wichtigen Fragen, da wollen wir das alles verstehen, sonst kommen wir nicht. Das ist übrigens auch eine Last eines gebeugten Lebens, ein Betrug des Teufels und der Sünde. Jesus ruft und sagt, komm zu mir. Und wenn du kommst, wird er dich heil machen und aufrichten und du sollst den Himmel sehen und nicht mehr gebeugt, nur daher krauchen in deinem Leben, auf den Staub der Erde gucken mit dem Zielpunkt, das Grab und danach kommt nichts mehr. Das ist eines Menschen unwürdig. Und deswegen komm, wenn du noch nicht zu Christus gekommen bist, und lass dich von ihm anrühren, und dann wird alles neu. Amen. Jetzt habe ich mich ganz schön in Rage geredet. Ich kann das nicht verhindern manchmal. Wir singen jetzt von dem Liedblatt, von dem kleinen Liedblatt. Du bist die Kraft, die mir oft fehlt.